Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Agility aufs Ohr, eurem ersten deutschsprachigen Agility-Podcast. Für diese Folge haben wir wieder einen internationalen Superstar der Szene für euch gewinnen können, der seine Geschichte heute mit uns teilt und sich dafür Zeit genommen hat, wofür ich mich jetzt schon bedanken möchte. Mein heutiger Gast ist in Deutschland geboren, aber schon in jungen Jahren mit seiner Familie nach Slowenien gezogen, wo er bis heute lebt. Sich selber beschreibt er als ehrgeizig und ein Mensch, der keine halben Sachen macht oder mag. Sehr mit der Natur verbunden, seinen 6 Hündinnen und seiner Familie lebt er in einem Dorf. Auch er kam eher durch Zufall zum Agility, was aber mittlerweile ein großer Teil in seinem Leben ist. Und mit viel Training, Motivation und auch dem Quäntchen Glück hat er sehr erfolgreich geführt auf jeder EO seit 2010 mit 1, 2 oder auch 3 Hündinnen. Auch seit dem Jahr 2014 ist er mit 1 bis 2 Hündinnen auf jeder Weltmeisterschaft mit dabei. In Slowenien war er schon mehrmaliger Startsieger mit seinen Parson Russell Terrier Hündinnen. Doch von all seinen Erfolgen kann er uns sicher besten gleich selbst erzählen. Sein Motto möchte ich euch nicht vorenthalten. Das lautet: Mach deine Träume wahr und hab dabei so viel Spaß, wie es nur geht. Denn das Leben ist zu kurz, um nicht zu leben. Und nach so einem aussagekräftigen Satz freue ich mich nun besonders, ihn willkommen heißen zu dürfen. Roland Kolenko.
Hallo. Hallo Miriam. Danke, dass ich dabei darf.
Schön, dass du dabei bist.
Dankeschön.
Nimm uns doch mal gleich mit auf deinen Weg. Wie bist du denn zum Hund gekommen?
Ach, zum Hund. Ja, so wie du gesagt hast, wir sind in einem Dorf aufgewachsen. Da waren Hunde immer im Haus, ja. Halt die Nachbarshunde, kleine Mischlinge, die da immer im Haus herumrannten. Aber so richtig habe ich dann einmal in der 7. Klasse mit 12 Jahren dann einmal gesagt, nee, jetzt will ich aber meinen Hund. Und da war auch nicht viel dagegen zu reden. Ich bin zum Ortszüchter gegangen, der deutsche Schäferhunde züchtete, hat mir eine deutsche Schäferhündin gekauft und nach Hause gebracht. Und das war dann halt mein erster Hund. Halt nichts von Agility noch gewusst, den Hund wie ein Familienhund aufgezogen, später dann in eine Hundeschule gegangen, Obedience gemacht und halt so die Jahre halt mit den Hunden gespielt. 3 deutsche Schäferhundinnen da, mit denen ich halt auch gearbeitet habe, nicht jetzt so irgendwie viel oder professionell, mehr aus Liebe und mehr aus der Frage, was können alles dann die Hunde, wenn du da die Polizeihunde und alles so siehst, was die alles können, sagst du, das wäre auch nicht schlecht, wenn du deinen Hund da mitbringen kannst oder beibringen kannst. Und am Anfang war es wirklich so komisch, oh, das wird mein Hund nicht können, ja. Und dann habe ich auch das gelernt, sag nie, ja. Und immer gibt es einen Weg und daran habe ich mich dann auch immer gehalten, ja. So. Und nach einer Weile sind wir dann halt, die Hunde sind halt dann weggestorben, leider. Waren wir auch die ganze Zeit dann, die letzten Zeit ohne Hunde. Sind umgezogen, neue Haus, Familie gegründet und waren dann schon 8 Jahre ohne Hund. Und haben dann geplant, gesucht, was würde jetzt zu unserer Familie dann passen. Und so auf Ausstellungen gegangen und hin und her und waren dann wirklich schon so weit, dass wir zwischen ein Border Collie und Parson Terrier gewählt haben. Irgendwie dann die Entscheidung mehr auf den Terrier geblieben ist, weil mir halt diese Rasse da irgendwie so putzig war, wo du nie den Rücken hinkehren durftest, weil da war wirklich wieder gleich Scheiße gemacht haben. Beim Border war es mir so irgendwie, der war immer da, hat immer auf dich aufgepasst, hat dich immer provoziert, mit ihm was zu machen. Mir gefiel da besser der Terrier, wo er dann wirklich so, aha, okay, du schaust mich nicht an, mach ich mein Ding, ja. Und deswegen war es mir das immer so irgendwie mehr meine Seele. ich war auch immer so, aha, wo ich nicht unter Kontrolle von Eltern war, war immer gleich scheiße. Tut mir leid, aber scheiße vorprogrammiert, weil ich war immer so aufgeweckt, immer was kaputt zu machen, immer was Blödsinn zu machen. Ja, das war immer so. Aha, und da habe ich mir dann, in der Rasse habe ich mir dann mich dann wieder irgendwie gefunden, ja.
Hast du
Die
gedacht,
da.
super, das bist ja du als Hund, den nehme
Genau,
ich.
das bin ich im nächsten Leben und da muss ich jetzt, das muss ich haben, ja. Das war wirklich
Herrlich.
so eine coole Sache, ja. Ja, das Problem war bei uns dann, okay, ein Züchter und auch ziemlich verwöhnt irgendwie, wollte er, glaube ich, 2500 Euro für einen Hund. Und habe gesagt, okay, für meinen jetzt ersten Hund, jetzt so mit der Jungfamilie und hin und her, was mir dann ein bisschen zu viel, habe dann ein bisschen um die in Europa gesucht, habe dann eine Züchterin in Tschechien gefunden, Hunden gekauft, halt gesehen, gekauft, erstmal so, erstmal wollte ich eine andere, hat sie gesagt, nee, die ist schon vergeben. Gesagt, oh, okay, dann nehmen wir halt die. Ja. Und dann war es halt die Arme. Ja. Und halt so, wie sie gekommen ist, verwöhnt, klein, ich dann völlig unerfahren mit den Terriers dann, halt die deutschen Schäferhunde waren da ganz was anderes. Ja, und so hat es dann angefangen. Ja. Die kleine Arme ist eingezogen, 2017. Und da war schon vorprogrammiert, dass ich mir einen Namen als, wie nennt man das, als ein Terriermann gemacht habe. Schon da hat es dann halt angefangen, ja. Ja, was soll ich da noch sagen? Am Anfang wollte ich ja nur einen freundlichen, aufgeweckten Familienhund, der halt auf mich hört, der kein Blödsinn macht, okay, das mit dem Blödsinn war dann auch nicht so gut, ja, weil es ist ein Jagdhund, da sind wir gleich darauf gekommen, nach den ersten paar Monaten, dass es mit der Jagd dann, ohne Jagd wird da nichts gehen, die hat alles gejagt, was sich ein bisschen schneller als 5 Kilometer pro Stunde bewegt hat und ja, dann gleich nachdem, sie war ein Jahr alt, habe auch noch nur die Welpenschule besucht, die Grundausbildung gemacht mit ihr und war so fasziniert, nachdem, wie sie sich entwickelt, wie sie zu unserer Familie passt, was für einen Charakter sie hat und wie sie unproblematisch ist, dass sie mir, wo sie ein Jahr alt war, noch ein Terrier geholt habe, ja. Die Kira. Und da war es Mama Mia. Da war es Mama Mia. Das war die ganz andere Seite von Ami. Ja? Die Ami war ruhig, ganz gechillt. Okay, ein Terrier, wo es halt was zu jagen gab. Aber die Kira, die war irgendwie, keine Ahnung, besessen von mir. Ich durfte nicht 2 Meter weg von ihr. Sie hat gleich angefangen zu schreien, zu weinen. Keine Box, das ganz andere wie die Arme, ja. Und dann hat es halt angefangen, nicht mehr so viel Spaß zu machen. Ja, aber okay, wir sind da durch. Die Kira hat sich halt daran gewöhnt und dann sind wir mit der Arme mit 15 Monaten zu der BH-Prüfung, die wir auch sehr gut bestanden haben. Ich wollte noch weiter zu der IPO-Prüfung, aber die haben gesagt, da hast du Selbstverteidigung, Schutz, ja. Und die haben gesagt, was soll denn der kleine Hund dann jetzt auf den Ärmel dann springen? Der kann ja nicht so hoch springen. Ich habe gesagt, okay, wenn ihr so sagt, dann machen wir das halt nicht, ja. Und wo wir dann nach 2 Monaten diese, na, wie nennt man das, diese Heftel, diese Arbeitsheftel bekommen haben für die BH-Prüfung, war auf dem Agility-Platz, auf dem Club, ein Agility-Training. Ja, ich habe das erste Mal gesehen. Und meine Hunde waren da auf 200. Ich dachte, die reißen mir die Arme raus, weil da flogen Hunde hin und her und die beide wollten die halt jagen, ja. Und dann kam nur die Trainerin dazu und hat gesagt: Ho, putzige Hunde, könntest ja Agility machen, wenn du willst. Und ich nur: Ja, okay, bin für alles offen, mach mal halt, probieren wir mal. Ja. Und so hat mein Agility-Leben angefangen. Ja.
Nimm uns mal mit in dein erstes Training. Das klingt ja jetzt schon nämlich spannend.
Ja, das erste Training war, ja, der Parcours, der Club war im Wald. Und du kannst dir ja denken, was da in der Nacht da alles über den Parcours läuft, ja. Und wo der Karabiner am Geschirr Klick gemacht hat, da war auch die Ami und die Kira weg.
Sie haben ihre eigene Definition von Agi.
Ja, irgendwie so, ja. Da sind sie direkt durch den ganzen Parcours weg in den Wald und das war das erste Agility-Training.
Hast du gedacht, das ist ja eine tolle Sache, das machen
Ja,
wir noch mal?
ich durfte halt eine Stunde dann die Hunde suchen, ja. Das war der erste Training dann, ja. Nee, das hat sie dann auch ein bisschen dann auch gelegt mit der Zeit, wo wir dann wirklich mehr auf Selbstkontrolle, Motivation und sowas gemacht haben, wo wir das überhaupt vorher nicht kannten. Und ich habe sie auch nie irgendwie gebraucht jetzt. Wo sie weg war, da war sie halt weg, auch wo im Spaziergehen. Da habe ich halt nur gewartet, dass sie von irgendwo herkommt. War Gott sei Dank immer so, dass sie dann immer gekommen ist, ja. War jetzt nicht so eine, die sich dann den ganzen Tag rumlaufen würde. War schon auf uns fokussiert und ist zurückgekommen. Also die Trainings waren dann ziemlich cool, ja, würde ich dann so sagen, wie ich das halt. Und auch dieser ganze Aufbau dann, sie war ja praktisch schon 2 Jahre alt, ja, wo ich jetzt das zurückschaue mit den anderen Hunden, die dann nachkamen und wo wir schon mit 2 Monaten dann mit kleinen Übungen angefangen haben, denke ich mir, da haben wir von der Armee dann auch nicht viel erwarten können oder haben auch nicht viel erwartet, ja. Und wohin sich das dann mit der Armee dann und mit der Zeit entwickelt hat, vor Hut ab von der Kleinen, ja. Die hat da wirklich einen guten Job gemacht, auch wenn sie so ein, wie nennt man das, eine Primadonna war, die da ihr Stuhl oder ihr Thron nie irgendwie verlassen wollte, wenn es nicht um Futter ging, ja. Irgendwie so, ja. Und war dann immer irgendwie spannend, wie wir sie dann halt immer weitergebracht haben, durch die Trainings, durch neue Methoden, durch neue Tricks, sie herumzubringen, ja, weil sie war dann so eine, einmal, zweimal, ja, dreimal ist schon scheiße. Das war dann für sie schon leider zu viel, ja, da war sie schon, okay, einmal mache ich noch, zweimal vielleicht, aber dann das dritte Mal, oh, jetzt nee, nee. Und dann waren dann da die Sachen, die wir dann halt mit ihr probiert haben, dass wir wirklich dann trainieren könnten, wie halt dann halt, wo sie dann auch was lernen konnte, ja, weil nur mit einer Repeat, ja, ist dann halt nicht zu lernen, ja.
Was hat dich dann daran begeistert oder immer wieder motiviert, da weiterzumachen? Es war ja jetzt nicht so, dass du, wie du erzählst, das so einfach gleich war und dann hattest du doch zwei sehr unterschiedliche Charakteren
Genau,
auch als Hund.
Ja, die Kira war da war ganz anders. Sie war motiviert, sie war auf 200 immer, kein Problem mit ihr 10.000 Mal was zu wiederholen, ja, war überhaupt kein Thema. Ja, mit der Armee war es dann immer so, was mir dann immer so gesagt hat, was dann mit den Turnieren, ja. Wo ich dann das erste Mal nach, okay, wenn du mal trainierst, weißt du ja nie, was im Turnier passiert, ja. Und dann habe ich gesagt, okay, gehen wir mal, probieren wir mal ein Turnier aus und wir mal sehen, was da passiert, wenn sie auch so, keine Ahnung, jetzt keinen großen Bock hat, machen wir halt keine Turniere, ja. Aber ihr hat es gefallen, ja. Ich sag, Die Army war eine Turniersau. Ja. Und auf dem Turnier mehr Leute, schneller war sie.
Prima Donna, du hast es schon gesagt.
Das war wirklich so. Und dann habe ich gesagt, okay, es ist dann halt so, wenn sie, es wär schlechter umgekehrt, ja, um Turnier nicht zu laufen und im Training zu laufen, aber sie war gerade umgekehrt, ja. Und dann haben wir halt viele Sachen so gemacht, dass wir halt versuchten herauszufinden, was passiert dann im Turnier. Und dann sind wir dann zu einer Zeit gekommen, wo ich dann wirklich, ich war dann immer so als Letzter gekommen oder irgendwie so. Und dann bin ich einmal, keine Ahnung, habe mir in der Uhr vertan und bin eine Stunde zu früh gekommen, habe trainiert und sie wollte nichts. Und dann bei jedem anderen, der dazu kam, immer mehr Leute waren aus dem Club, mehr Hunde da waren, geiler fanden sie es. Ja. Und wo wir dann wirklich schon am Anfang, wo wir dann wirklich viele trainiert haben, ich glaube, am Anfang, wo ich angefangen habe, weil unser Club ist dann wirklich ganz klein. Ja. Zurzeit bin ich der Einzige, der im Club was macht. Alle sind weg. Und wo wir dann wirklich 10 Leute gekommen sind mit ein oder zwei Hunden, wo da 15, 20 Hunde waren und die alle einen über den anderen geschrien haben, das fand die Army wirklich, wirklich cool. Ja. Mehr da aufs Außen gejault, gefeiert und irgendwas gemacht wurde, laut war, besser fand sie, schneller war sie. Und das fand ich dann geil, ja. Weil sie hat dann gezeigt, sie mag das, sie kann das. Und so sind wir da halt geblieben, ja. Und hat so wirklich viel Spaß gemacht. Und ich habe gesehen, ich habe es vorher noch nicht erwähnt, wir haben ja mit Ausstellungen angefangen, so ein bisschen. Und immer, wo wir auf eine Ausstellung gegangen sind, war vorher dann, ein Abend vorher dann immer halt Baden, Maniküre, Pediküre und immer alles ha. Und die Ami war da schon so deprimiert, sagt, oh, morgen gehen wir wieder auf eine Ausstellung. Das heißt, die ganze Zeit nichts toben, gar nichts, weil wenn du da einen Ball wirfst, dann ist sie dreckig wie eine Sau. Und deswegen war sie dann immer an einer Leine, schön spazieren gehen. Ja, jetzt werden wir in 2, 3 Stunden wirst du erstmal in den Ring gehen, also musst du schön sauber sein. Und das fand sie überhaupt nicht toll. Und da, wo ich sie da jetzt gesehen habe, auf dem Gillette-Platz, wo die Tür vom Auto aufgegangen ist und sie schon so, bah, 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 ja, das macht mir Bock, komm, lass mich hier gleich raus, wir rennen, ja. Das war dann der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, ja, wenn es dem Hund gefällt, ja, cool. Ich würde nie was machen, was halt nur mein Ego aufputscht und dem Hund halt nicht Spaß macht. Ja, das war dann halt so meine Sache, wo ich gesagt habe, okay, wenn es dir Spaß macht, mach mal weiter. Würde ich dann auch halt mich bemühen, halt besser zu werden und dich besser zu führen, ja. Ja, das waren dann
Siehst du
so
das
die
oft, darf
Sachen.
ich ganz kurz dazwischen
Ja,
stellen,
natürlich.
siehst du das oft, dass das eigene Ego vielleicht über den Hund gestellt wird im Agi? Du kommst ja doch auch sehr viel rum.
Ja, leider ja. Leider ist ein Thema, ein Tabuthema, wo ich dann immer, wo ich Trainings gebe oder Seminare oder im Turnier irgendwo bin und sehe, oh ja. Der Hund macht sein Ding. Er wird nicht mal belohnt, wo er runterkommt. Er wird nicht dazwischen gelobt. Die Hunde, die Läufer sind deprimiert, wenn was falsch geht. Okay, es gibt Sachen, wo keine Ahnung, wo Qualifikationen oder was sind. Und du willst das Beste machen, ja. Und wenn da was schief geht, okay, du bist ja halt dann unzufrieden. Aber halt, du musst ja mit dir unzufrieden zu sein, ja, nicht mit dem Hund. Und wenn du das dann rüber projizierst auf den Hund, ist nicht gut, ja. Ist nicht für den Hund gut, ist nicht für das Agility gut und nicht für das Bild. Agility ist nicht, glaube nicht für das gemacht worden, dass wir dann unser menschliches Ego irgendwie raufputschen. Und da bin ich immer irgendwie skeptisch, weil ich bin auch Züchter, wo dann Anfragen kommen. Nach dem Welpen, haha, ich mache Agility und ich will jetzt einen guten Hund ins Maul. Leider ist dann der bei mir unten durch.
Anfrage schon beantwortet.
Bei mir unten durch. Ja, deswegen, ja, wie du gesagt hast, ja, das gefällt mir dann überhaupt nicht. Wenn das halt im Turnier ist, kann ich darauf keinen Einfluss nehmen, solange ich kein Richter bin, aber im Training oder im Seminar, da gehe ich aber zu den Menschen hin, wenn er sich halt mit ihm sprechen lässt, weil mit einigen kann man da nicht sprechen, ja. Wenn ich mit ihm sprechen kann, nehme ich ihn mir an die Brust und sag ihm mal ein paar Wörter, ja. Das will ich nicht unbedingt haben. Ja. Das will ich
Konntest du das
persönlich
von
nicht.
Anfang an oder musstest du das auch erst lernen, damit umzugehen, wenn mal etwas nicht läuft?
Sagen wir mal so, es ist jetzt am Anfang war es dann ganz anders, ja. Der Anfang war ohne irgendeine Erwartungen, bin ich in das Agility rein, ohne irgendwas. Ich war mega, mega froh. Ich erinnere mich jetzt noch, da hat die ganze Nationalmannschaft hat da gelacht, wo wir nach zu der WM in Luxemburg gekommen sind und wir so das erste Mal so ganz da rein in die Umkleidekabine. Das ist jetzt von Slowenien. Okay, hier habt ihr euren Platz, hin und her. Da kommt die Teamleader rein mit den Ausweisen und mit den Geschenken von dem Veranstalter und ich nur, oh, ich habe schon alles bekommen, von mir aus kann ich schon nach Hause gehen. Ja, das war so die meine Sache dann, was so Turniere, große Turniere angeht. Ich war dann immer froh, irgendwie da zu sein. Ich habe mir nie, nie Stress gemacht. Wegen der, was ich da vor Erwartungen. Ich hatte da nie Erwartungen. Ja. Mehr hatte mich gestresst für die Teams als für mich. Da hatte ich mehr so irgendwie Angst. Verbock nur die Teams nicht. Verbock nur die Teams nicht. Ja, weil ja, das ist dann nicht eine One-Man-Band. Das ist dann mehr so.
Ja.
Ja, du musst für das Team da arbeiten und war ganz was anderes. Ja. Und wie du gesagt hast, in der Zeit, wo dann nach der Army, wo so viele Erfolge da waren, ja, da hast du wie nennt man das, die Erwartungslatte ein bisschen hochgestellt, ja, und dann kam halt nach der Army, kam halt die Kira, die Mi, die Pixie und die nicht so an diese Latte angekommen sind, ja. Das musste ich dann ein bisschen, wie nennt man das, verarbeiten in mich, ja. Das war nicht die Schuld von den Hunden, überhaupt nicht, weil die Hunde haben 200% gegeben, aber es war halt, die Zeit ging, jeder Hund ist nicht der gleiche, ja. Und da bin ich jetzt, da hatte ich wirklich so eine kleine Überbrückungsphase gebraucht, wo ich mir im Kopf gesagt habe, hallo. Es ist ja Sport, es ist ja Agility, es geht nicht um dein Brot oder irgendwas, ja. Es geht nur um Fun, ja. Und das können dann viele nicht überspringen, ja. Und sind dann halt enttäuscht. Und das will ich dann den meisten Leuten dann auch ersparen, wo ich sage, wo da viele sagen, ich muss. Nee, musst du nicht. Ja. Es ist halt alles auf einer freiwilligen Basis da. Auch wenn du davon lebst, ist es, ich will, ja. Es ist solche Sache. Nicht, ich muss, ich will. Und wenn es dann klappt, dann passt alles, ja. Wenn du dir dann zu viel Stress machst, ist dann gerade das, wo du dann zu viel Kopf hast, ja. Der Kopf ist dann zu voll und ist dann, glaube ich, dann haben wir mehr Probleme mit uns selber als mit allen anderen, ja. Und Gott sei Dank habe ich diese Phase überlebt, nicht überlebt, aber überwachsen, ja. Dass
Wie
ich
war
mir
diese Phase für dich? Nimm uns da mal emotional ein bisschen mehr mit rein. Jetzt hast du so eine Emmy, die wo alles abräumt und
Ja,
wo auf den Turnieren geil ist.
genau. Da hast du so einen Hund, der dich auf die WM, auf den ersten Platz, zweiten Platz, dritten Platz bringt, wo sie dreimal oder viermal Europa-Teammeister ist, wo sie wirklich alle diese großen Turniere so sicher durchläuft, wo du denkst, wow, ja, ich glaube, wir hatten nie ein Disc auf ein WM oder auf einer EO. Ich glaube, wir hatten nie einen Fünf-Fehlerlauf. Die hat mich immer durchgebracht, ja. Die hat mich immer durchgebracht. Die hat mich auch vielmals gerettet, ja. Und ja, und dann, wo du dann einen anderen Hund dann hinten hast, der jetzt, wie soll man es sagen, gut ist, noch besser ist als Ami, ja, weil Ami technisch ausgebildet war sie nicht, ja, tut mir leid, tut mir leid, mit den 2 Jahren, die sie da hatte, wo wir angefangen haben mit Agility, glaube ich, da waren viele Sachen halt versäumt, ja, die halt als Grundausbildung, als Basics da ein Junghund angewöhnt werden, ja, jetzt, das waren so Sachen, die wir dann halt nie hatten mit der Armee, ja. Aber trotzdem halt die Leistung gebracht hat durch ihr Ehrgeiz, durch ihr Vertrauen an mich und dass sie so Terriere war. Sie war wirklich, keine Ahnung, mein Ein und Alles. Ja. Und dann kommen halt die anderen Hunde, die du halt, du musst die halt dann sehen, die Mie ist dann gekommen, die war technisch, wo wir wirklich da alle diese Online-Kurses und halt wir haben das große Glück, dass wir auch hier in der Nachbarschaft die Silvia Türkmann haben, ja, wo wir wirklich da sein konnten bei ihr, wann immer wir wollten, ja, und uns halt Ratschläge zu holen, ja. Aber halt mit ihrer Größe war dann das Problem, weil sie nur 28 ist. Für Small ist das wirklich klein. Und technisch war sie perfekt, aber halt die Größe war da halt was anderes, ja. Und da musste ich im Kopf halt rüberdenken, wo ich gesagt habe, ja, okay, sie gibt ja 200, ja. Du kannst ja jetzt nicht von ihr verlangen, dass sie aus ihrem kleinen Körper 300% gibt, ja. Und so habe ich mir dann halt so abgefunden, dass, okay, an diese Resultate von Ami können wir jetzt nicht mit ihr anfechten, ja. Und habe dann gesagt, okay, Agility für mich ist jetzt nicht, lebenswichtig, sondern ist halt mein Yin und Yang zu meinem Job und das muss Spaß haben, ja. Du kannst ja nicht als Hobby etwas machen, das dir nicht Spaß macht. Ja? Dich halt zu relaxieren, musst du etwas machen, was dir Spaß macht. Und dann habe ich halt diese Phase durcharbeitet, wo ich gesagt habe, hey, okay, es geht halt nur um Sport. Die Hunde lieben es, das ist das Wichtigste. Die haben Spaß daran. Okay, Roland, hab Spaß. Ja, das ist das Wichtige. Und das ist jetzt das, was ich gesagt habe, ja, in dem Motto Spaß, Spaß, Spaß. Ja. Und das geht über alles. Im Training, im Turnier. Du musst das Beste aus jeder Situation nehmen. Auch wenn 90% schlecht läuft, die 10%, die gut gelaufen sind, die musst du halt rausfiltrieren und für die 10% musst du dann loben und Spaß haben. Ja. Alles andere, daran musst du dann auch halt mehr arbeiten.
Wie schwierig ist das für dich, diese 10% rauszufiltern?
Ja, es ist so, im Turnier weißt du dann halt schon in der Besichtigung, aha, okay, da könnten wir halt Probleme bekommen und wenn du dann halt jeden Hund dann extra gut kennst und mit ihm dann so verbunden bist, weißt du, wo die Schwächen und die guten Seiten des Hundes sind. Und wenn er sich halt in den schlechten Seiten dann so hervorragend halt benimmt und halt diese Sequenzen dann durcharbeitet, ist das für mich das Beste, wo sich wirklich, du siehst, er strengt sich an, sie strengt sich an, ja, und okay, und auch ich muss mich dann auch anstrengen, ja, es ist nicht, jetzt nicht so, dass ich da reingehe jetzt ohne den Hund zu helfen, ich bin immer da, irgendwie den Hund maximal zu helfen, auch wenn es möglich ist, wenn nicht, dann halt nicht, ja, dann musst du halt schicken und rennen. In der Sache sehe ich dann halt, die 10% rauszufiltern, ist dann die Sache, wo ich dann sage, aha, daran muss man noch arbeiten. Und das sehe ich dann, okay, das ist dann ganz, ganz was meines. Ja, und dann daran arbeiten, ja. Die guten Sachen dann halt hervorheben, die anderen 90% oder die 10% halt überarbeiten und sich im Klaren sein. Es ist mir dann immer schwer, die Leute dann sagen, aber das könnte jetzt der Hund jetzt machen, ja. Ja, aber den einen Schritt könntest du ja auch machen, ja. Und dann hätte es der Hund ja auch gemacht, ja. Das ist dann immer so, aha, da ist wirklich und ich auch, ja, ich erwische mich auch immer dabei, dass ich mir dann auch immer sage, ja, da könnte sie noch den Schritt machen, aber wenn ich dann halt ein Video ansehe und mehr mich da in mich reinversetze oder auch mich mehr dann schaue, sage ich dann ja und sehe dann auch, ja, Roland, du könntest ja auch einen Schritt mehr machen, ja. Den Schritt könntest du ja auch machen, dann würde sie es ja auch machen, ja. Und da sind wir dann so ein bisschen faul und sagen dann, ja, der Hund, ja.
Der Hund.
Nee, da bin ich mir jetzt halt viel, daran arbeite ich viel und du auch einen Schwerpunkt darauf, wo ich Trainings gebe und halt Seminare, wo ich dann auch wirklich zu den Leuten hingehe und sage, hallo, ja, den Schritt könntest du noch machen, auch wenn der Hund das weiß, ja. Es ist dann, du kannst ja nie sagen, dass die Situation dann immer gleich ist. Die sind immer anders, ja, halt. Deswegen dann halt auch diese Sachen, wo dann auch viel Support ist, wenn gute Gruppen dann zusammen trainieren, ja. Bei mir ist es ein großes Problem, wie ich es vorhin schon erwähnt habe, dass wir am Anfang 10 waren und jetzt bin ich allein. Und jetzt allein zu trainieren ist dann wirklich schwer, weil du siehst deine Fehler dann nicht, ja, und kannst sie dann nicht analysieren. Okay, du kannst aufnehmen, aber es ist dann auch, der Input kommt dann später, ja, wo du die Videos dann anschaust. Am besten ist es, wenn ich, deswegen nehme ich mir auch immer Zeit, einmal, zweimal in der Woche versuche nach Ljubljana die 200 Kilometer zu fahren und mit unseren Leuten da aus Slowenien zu trainieren, dass wir dann wirklich sich gegeneinander anschauen und gleich die Infos bekommen, ja. Und ich bin auch kein solcher, der sagt, okay, ich und dann lange niemand, sondern ich nehme mir gerne Ratschläge an, weil allwissend ist keiner.
Das stimmt. Ich habe eine Sache rausgefiltert, auf die würde ich gerne noch mal ein bisschen genauer eingehen. Wie siehst du das momentan im Agility? Weil du sagst so, naja, du kannst doch diesen Schritt auch gehen. Aber ich empfinde, dass der Trend eher dazu hingeht, wie du sagst, die Hunde müssen das doch können, das muss doch sitzen, viel den Hund schicken. Denkst du, dass es die Zeit ist, die sich verändert? Klar, die Parcours verändern sich. Oder denkst du, dass es eher der Mensch ist, der sich verändert und vielleicht da auch mehr vom Hund fordert?
Ja, ich glaube alles. In der letzten Zeit, wo wir angefangen haben, Physio für die Hunde, nee. Dann Aufbau von Menschen, Training von Menschen, Konditionsaufbau. Nee, die Parcours waren alle zickzack, links, rechts, kurz, und den Hund nur hin und her zu schicken, das konntest du dann alles fast aus Stehen machen, ja. Jetzt sind wirklich die Parcours, sind wirklich jetzt mit den neuen guten Richtern dann auch so zusammengebaut, dass ein Hund und der Führer da wirklich gefordert sind, ja. Was mir vielleicht als Small-Führer jetzt nicht ganz so gefällt, ja, weil die Parcours dann wirklich auf Large-Hunde ausgebaut sind, wo wirklich die Linien da vor den Large-Hunden ganz anders sind als für die Small-Hunde, wo ein Small-Läufer dann wirklich alles aus sich rauslaufen muss, um den Parcours dann wirklich durchzulaufen mit dem Hund, wo die Large-Hunde dann wirklich ein bisschen mehr geschickt werden, ist dann so eine Sache, die da nicht so positiv auf mich irgendwie rausfällt. Weil immerhin gibt's noch 30 oder 40% Small- und Medium-Hunde, ja, nicht nur Large-Hunde, die da mitlaufen, ja. Und auch viele Hobbyläufer. Mehr, halt 90% Hobbyläufer, die halt da kommen und Spaß zu haben, ja. Okay, die 10 Top-Leute, Top, die auf ein Turnier kommen, die machen da ihr Ding, die laufen die Parcours durch, die haben auch eine ganze andere Trainingsweise, und die Hunde sind jetzt wirklich so vorbereitet, wie psychisch, physisch und wirklich vorbereitet dort alle diese Gymnastikvorbereitungen, Dehnungsvorbereitungen, Aufwärmsübungen, Konditionsübungen, die den Hund wirklich jetzt zu einem Top-Sportler machen, wie wir es vorher nur bei den Menschen gesehen haben, wo wirklich auf jeden Muskel, auf jeder Bewegung gearbeitet wird und die Hunde deswegen dann auch abliefern können, viel mehr, als sie das vorher gekonnt hätten. Und auch die Menschen machen jetzt bereiten sich viel mehr vor, die Top-Leute auf die Turniere und alles konditionsmäßig und so, ja. Und in dem Falle ist der Agility jetzt einen großen Sprung gegangen in der Sache dann hier, wo dann viele dann sagen, okay, ich mache das halt hobbymäßig, ja. Da haben viele nicht so viel Zeit, nicht so viel finanzielle vielleicht Hintergrund, wo sie dann wirklich zu jeder Physio und irgendwas gehen können, ja. Und deswegen sind auch die Hunde dann nicht so top vorbereitet wie von den Top-Leuten dann. Irgendwie so, ja. Und die Parcours, wie gesagt, dann auch von den meisten guten Richtern dann auch so gestellt, wo sie wirklich abverlangen, dass der Hund dann wirklich viel verbale Kommandos dann auch annimmt, wo wir dann auch überhaupt nicht da sein können, um den Hund zu helfen, ja. Und da hat der Agility jetzt einen großen Sprung in diese Richtung gemacht, wo alles halt mehr unabhängig, der Hund ist mehr wegzuschicken. Halt in der Sache. Dann wird auch viel mehr gearbeitet, ja.
Ja. Super
verstehe.
interessant auch, was du jetzt so genannt hast, vor allem mit dem Small, weil wir haben
Ja.
jetzt auch viel im Podcast, die führen natürlich large, ne? Dann ist das
Ja.
immer so eine Selbstverständlichkeit, so
Ja.
das, was du jetzt eingebracht hast. Wenn du dir jetzt an der Stelle etwas wünschen könntest, gerade weil du halt mehr im Small führst, was wäre das jetzt fürs Agi oder für die Parcoursgestaltung?
Ja, ich weiß, dass es schwer ist. Okay, es ist jetzt das Problem, ist es dann immer, ich weiß, in Deutschland habt ihr dann halt Qualifikationen Small, Medium, Large, die allen Parcours sind dann halt falls anders und an die Kategorie Größe angepasst, ja. Bei uns haben wir das nicht, ja. Wir haben dann halt ein Parcours für Small, Medium, Large und das ist das, ja. Und auch die größeren Turniere ist dann auch gut, wo dann auch Small, Medium, Large gestellt wird, ja. Aber dann gibt es auch viele Turniere, wo dann halt nur eine Größe gestellt wird für Small, Medium, Large und da kann auch passieren, dass die Smalls da irgendwie nicht konditionell mitkommen, ja. Die Menschen dann, ja. Ich kann rennen, ich habe Kondition, aber komme dann auch an meine Grenzen, wo ich dann ein Tamas-Parcours renne oder ein Beutel-Parcours oder irgendwie die Parcours, ja, die jetzt wirklich so flüssig, schnell, fast 7 Meter pro Sekunde dann die Hunde abliefern, wo du dann mit einem Small-Hund wirklich um das Leben rennst mit dem Hund, ja, und von A bis B und dann noch irgendwie unter dem Steg irgendwo durch und rundum und irgendwas, ja, ist dann wirklich ganz eine andere Liga, das zu laufen mit einem Smallhund, ja. Ist jetzt keine Entschuldigung, dass wir die Hunde halt nicht in diese Richtung dann ausbilden, weil das wäre auch eine Option, ja, halt die Hunde halt mehr zu schicken, aber okay, es sind dann auch verschiedene Sachen, an denen du dann halt arbeitest und du hast dann auch Prioritäten und ich sag dann immer, ich bin lieber dann halt mit dem Hund da, wenn es geht. Das Schicken ist dann halt diese Lösung dann, wenn es wirklich nicht anders geht, ja. Aber halt ist dann immer so irgendwie, wenn du nicht dann immer so führst, ist es den Hund dann auch irgendwie, hä? Was machst du denn jetzt da, ja? Es ist dann irgendwie komisch für ihn dann, ja. Aber okay, in die Situation kommst du, wo du dann halt nicht immer da sein kannst, ja. Aber ich glaube immer noch, es ist immer noch irgendwie besser. Ich weiß, weil ich bin Richteranwärter und da hat mir eine die Mirja dann immer gesagt, die Lapeine, ja, wenn du mal dann Richter bist, ja, und du hast einen Smallhund, ja, vergiss nicht auf die Largehunde, ja, weil wenn du dann einen Small-Parcours stellst, auch für die Large-Hunde, dann wird es, glaube ich, schlimmer für die Large-Hunde, einen Small-Parcours zu laufen, als ein Small-Hund einen Large-Parcours zu laufen. Ja? Und das ist mir dann so im Kopf geblieben, wo ich dann jetzt meine Richterausbildung mache, stelle ich dann immer lieber 1, 2 Meter mehr als 1 Meter zu wenig. Ja? Gerade wegen die Large-Hunde. Und jetzt habe ich auch ein Mali und ich sehe, was das bedeutet dann, ja. Weil 1 Meter ist für einen Large-Hund ziemlich, ziemlich, ziemlich viel, ja. Wenn das dann fehlt, ist dann schlecht für den Hund. Da ist mir dann lieber besser, halt diese 7, 8 Meter zu haben, als diese 4 Meter, wo noch immer Richter sind, die das stellen. Und wo der Hund dann wirklich gezwungen ist, sich zu biegen und zu brechen. Das gefällt mir dann gar nicht. Ja. Das gefällt mir dann gar nicht. Und was das größte Problem ist, dann, dass sie sich nicht mal daran anreden lassen, um was da besser zu machen. Ja. Und dann muss halt, wenn die Führer dann halt so sind, dass sie da um jeden Preis den Hund durchquetschen müssen, ist es dann halt meistens geht das dann auf die schlechte Seite des Hundes, ja. Hab schon meinen eigenen Parcours daraus gemacht, wo ich gesagt habe, nee, das ist für meinen Large Hund dann zu deftig. Und hab mir dann halt mal den Parcours anders angeschaut. Halt ins Ziel gegangen, aber halt, naja, wollte den Hund jetzt da nicht irgendwie deprimieren oder vielleicht noch irgendwie zu Schaden bringen.
Wie kamst du denn zum Malinois? Du bist doch sehr Terrier verliebt mit all deinen davor. Wie kam dann der Malinois?
Bin ich, ja. Der Malinois, wie ich gesagt habe, ich hatte vorher die deutschen Schäferhunde, ja. Und das war mir dann immer so irgendwie faszinierend, die großen Hunde und jetzt immer die kleinen Hunde. Jetzt hatte ich schon immer irgendwie die Sehnsucht wieder nach einem großen Hund, ja. Und indem, dass wir halt Agility machen und auch wenn ich mir einen deutschen Schäferhund holen würde, hätte ich es ja auch mit ihm probiert zu machen, ja. Und da habe ich mir halt gedacht, okay, wenn schon Large, dann irgendwas so Peppiges wie ein Terrier. Und dann sind wir halt beim Mali gelandet, ja. Paar Jahre halt die Malis verfolgt, geschaut, bewundert, beim Trainings zugeschaut und hatte immer so bei den Malis so eine Angst, oh, da weißt du nie, was du kriegst, könntest auch einen Pony kriegen und wäre dann für Agility zu schade halt. Es glaub nicht, dass ein so ein großer Male dann, wie soll man sagen, er würde ja Agility machen, aber halt, ich glaube,
vielleicht mehr, suboptimal für den Körper ist.
Ja, genau, so irgendwie. Ja. Nicht optimal für den Körper in diesen Parcours und halt das, ja. Und da kam halt der Wurf von der Züchterin, wo schon in dem Vorwurf eine Freundin aus Kroatien einen Welpen genommen hat, die wir sehr gut gekannt haben, waren da ein paar Mal mit ihr zusammen auf Turnieren und hat uns sehr gut gefallen, die Hündin, war auch ziemlich, ziemlich klein, so zierlich, so ein Border-Körper. Und wo sie dann die Wurfplanung dann veröffentlicht hat, hatte sie noch einen kleineren Rüden genommen. Dachten wir, okay, dann wird die Hündin noch kleiner und noch besser für uns. Und ja, dann haben wir uns halt entschlossen für den Mali. Und wenn ich da einen Fragebogen hätte bei der Bestellung, ich glaube, das könnte ich nicht besser auswählen.
Schön. Ja.
Wirklich.
Sehr schön, klein, wenn man das sagen kann.
Ja, klein, zierlich, nett, kein solcher Boom-Boom-Mali, wo ich auch Angst hatte, okay, ein Mali, dass er mich nicht und meine Familie auffrisst, ja. ja, aber perfekt, wirklich in allen, aus jeder Sicht perfekt, wirklich cool.
Cooler Wie ist jetzt das Training mit einem Mali plötzlich, mit einem Large-Hund im Gegensatz zu deinem Small?
Halleluja. Gewöhnungsbedürftig. Ja, da habe ich mir viele Tipps geholt, viel trainiert mit anderen Large-Trainern und Large-Führern. Viel geschaut, dass ich ja nicht mehr deswegen, dass ich ja nichts falsch mache, ja. Dass ich ja nichts falsch mache. Ich habe mir auch viel, viel Zeit genommen für die Basics. Sie ist jetzt schon 2,5 Jahre alt und ich glaube, wir haben ein Turnier gelaufen und der war dann halt auch gerade das, was ich vorher gesagt habe, alles auf 4 Meter, war mehr Kacke als Spaß. Ja, ist viel anders. wie soll ich sagen, die Linien sind anders, die Führweise ist anders, du musst dich ganz anders umstellen, die Bögen sind ganz anders. Es ist halt ein Latschhund, ja. Aus den Trainings raus und aus den Seminars raus habe ich ja selber aus meinen Trainings, aus meinen Seminaren viel gelernt über Large Hunde. Aber jetzt so ausgebildet, da kommen ja alle Hunde dann schon praktisch irgendwie mit Basics und alles ausgebildet auf dem Training. Und hier war dann halt alles neu für mich. Und halt die Angst, dass du da nicht was falsch machst, war da noch einmal präsent, ja, wo du dann halt schaust, okay, auch wegen den Verletzungen und alles, habe mir dann wirklich Zeit genommen, ja, alles schön gut aufzubauen, aber auch wie ich mir auch Zeit genommen habe und aufgepasst habe, ist der Mali so dumm und hat sich Jena in den Anhänger reingeschossen und hat sich die Schulter verletzt. Und ja, kannst nicht auf alles Einfluss nehmen, ja. Hat eine Katze
Stimmt.
hier.
Ai,
Also
ai,
ja, hat sich vieles von den Terrier abgeguckt,
ai.
ja. Hat mehr Löcher gebuddelt als alle die anderen Terrier zusammen in der kurzen Zeit, ja. Da lässt sie sich schön von den Terriern beeinflussen, ja.
Würdest du sagen, für dein Training oder die Trainings, die du gibst und für deine Seminare, konntest du jetzt profitieren, dass du einen Large-Hund mal ausgebildet hast?
Ja, kann ich sagen, genau. Wie halt dann die Leute da kommen, ist ganz was anderes halt, wenn du nie einen Large Hund geführt hast oder nie einen Large Hund ausgebildet hast, ja, und dir nicht irgendwie vorstellen konntest, okay, die Linie des Large Hundes ist völlig anders wie für ein Small, dann kannst du auch jetzt sagen wo du weißt, wo ich jetzt weiß, wie ich das aufgebaut habe mit einem Large Hund, wie ich das gemacht habe, kann ich jetzt das auch weitergeben, so, ja. Vorher war es okay. Es ist jetzt nicht so, dass ich das nicht gewusst hätte, ja. Aber es ist halt jetzt mehr, wie soll ich sagen, mehr mein Ding, dass ich das wirklich schon gemacht habe, ja. Nicht, dass ich das halt irgendwo gesehen habe, wie das gemacht wird, ja. Es ist was daran, ja, dass die Smalls Führer dann mit den Large Hunden dann nicht so leicht haben und umgekehrt auch, ja. Ist dann ganz was anderes, wenn du auch von einem Large Hund auf einen Small Hund dann kommst, aber ist nicht leicht. Du musst es halt dann halt im Kopf auch ganz anders die Vorstellung haben von einem Large Hund, was mit ihm zu machen ist. Was kannst du von ihm erwarten, dass du da nicht die gleichen Kriterien für einen Small und für einen Large Hund setzt, ja? Bei, keine Ahnung, bei den Turns, bei den Zicks und Zaps und bei den Strides und irgendwie so, weil die sind völlig verschieden, ja. Und da musst du dann umswitchen und halt daran denken, okay, das ist jetzt ein Latsch.
Wenn du
Ja.
dich selber als Seminarleiter beurteilen müsstest, beschreib dich mal ein bisschen. Was ist dir da immer besonders wichtig, wenn du ein Training gibst oder Seminare?
Was mir dann besonders wichtig ist, ist immer dann, meine ersten Worte sind dann immer Spaß haben, ja. Immer viel, viel Leckerlis mit auf dem Parcours und viel Spielzeug, ja. Verschiedenes Spielzeug, verschiedene Leckerlis. Das ist der Hauptsache, ja. Das ist die Hauptsache, dass der Hund dann wirklich immer, immer und immer wieder belohnt wird. Dass da dass da keine Langeweile entsteht, dass der Hund nicht unsicher wird, dass da wirklich jede Kleinigkeit, die er gut macht, belohnt wird, ja. Da kommen Leute, die wollen dann von 1 bis 20 den ganzen Parcours, Seminar-Parcours durchlaufen und fertig. Und dann sind sie ganz, ganz so erschrocken, wo ich schon bei der dritten Hürde dann rufe, belohn, belohn, belohn. Ja? Sie nur so, was jetzt? Ja, belohn mal den Hund, ja. Weil das muss sein, ja. Der Hund, es ist jetzt kein Turnier. Ja. Den Parcours durchzulaufen und dann schon von 1 bis 20 vergesse ich schon als Leiter, was war bei der Hürde dann falsch, was war bei der Hürde dann falsch, ja, und kann mich nicht dann auf 20 Hürden konzentrieren, ja. Deswegen setze ich dann immer Priorität auf 4, 5, 6 Hürden, wo ich dann wirklich alle Sequenzen durcharbeite von verschiedenen Lösungen und von verschiedenen Seiten und hin und her, dass der Hund dann wirklich aus jeder Situation dann auch belohnt wird, auch wenn was neu ist, ja, dass auch die Leute da aus sich rausgehen, ja, das werde ich nie so führen, ja, okay, das im Turnier, okay, dann nimmst du dir halt deinen Weg und läufst ihn, aber hier musst du halt mal was anderes ausprobieren, ja, und dann kommen auch viele Leute, das ist doch viel leichter. Dann habe ich gesagt, ja, okay, wenn du es nicht nie versuchst, dann wirst du es auch nie wissen, ja. Und jetzt halt das, und was ich dann auch immer am Anfang sage, ist dann halt den Hund schön warm machen, ja. Den Hund schön warm machen, dass wir da keine Verletzungen kriegen, weil das könnte ich mir dann nie verzeihen, wenn da ein Hund dann aus dem Seminar dann humpelt oder irgendwie da rauskommt. Und ich sage dann immer, es ist dann so, dass die Leute dann immer irgendwie mit der Zeit in Druck stehen, ja. Da kommt jeder und schaut auf die Uhr, okay, jetzt kommen meine 8 Minuten oder irgendwie so, ja. Und da sage ich dann immer, wo mich dann Leute anfragen, wo ich dann Seminare gebe, sage ich dann immer, wie viel Spielraum haben wir dann nach oben, ja. Weil da gab es schon halt Hallen, wo sie dann sagen, okay, ab 6 muss Schluss sein, weil da kommt die nächste Gruppe und die haben Abos. Und dann bin ich so im Zeitdruck, wo ich sage, okay, ich kann nicht da abliefern. Ich Hut ab von den Leuten, die dann wirklich, ich habe schon in der Halle gearbeitet mit Silas und mit Teresa und mit allen, die dann wirklich punktgenau abgeliefert haben. Ich kann das nicht, ja. Ich kann das leider nicht. Und bei mir ist dann immer im Vordergrund, dass der Hund dann zufrieden Spaß hat und der Führer dann auch zufrieden runtergeht, ja. Halt erschöpft, aber zufrieden. Dass dann nicht da irgendwas, das könnten wir besser oder da war es nicht so gut oder irgendwas. Das irgendwie will ich dann nicht. Nimm mir dann lieber noch 10 Minuten mehr für jeden und sag dann, okay, kommst du nochmal dran, dass wir das noch ausbessern, dass das wirklich so ist, wie wir es dann halt wollen. Und dass es dann nicht zu viel für den Hund ist und dass wir dann wirklich belohnend runtergehen, ja.
Dass dann nicht. Was ist? Eben schon auch erwähnt, so, naja, die kommen dann rein bei dir ins Seminar und liefern so 1 bis 20 ab. Siehst du das oft, dass die dann so da den Parcours durchrennen wollen?
Ja, gibt's leider, ja. Gibt's leider. Ich sag dann auch meistens, die erste Sequenz, keine Ahnung, bis 10 und dann die zweite von 10 bis 20 und so weiter. Aber sind dann Leute, die halt dann nur durchrennen und dann, ja, halt keine Ahnung, was sie wollen, wenn sie mich beeindrucken wollen oder irgendwas, keine Ahnung, aber ich stopp sie dann schon, ja. Sag dann halt Belohnung spätestens bei der 10. dann wirklich oder schon gar vorher, ja. Ich habe dann immer so einen Plan, wo ich den Parcours schon stelle, dass es so irgendwie 5, 6 Hürden dann gibt, wo es dann wirklich mehr als 5, 6 Optionen dann überhaupt gibt, ja, dann hast du schon bei den 6 Hürden dann wirklich was zu arbeiten, ja. Wenn du dann wirklich alle bei jeder Hürde, jede Option von jeder Seite durchlaufen willst und möchtest, ist da was zu arbeiten. Und deswegen will ich dann auch nicht, wenn da was gestellt ist, weil immer, was mir dann am meisten dann nicht gefällt, ist dann immer, keine Ahnung, bei der Hürde 3 geht was schief, dann wiederholst du wieder und läufst dann von 3 über die 3 auf die 5 und 6, wo die Leute dann prinzipiell sagen, ja, die 3 war falsch, okay, mach's noch einmal, aber nach der 3 Belohnung, aber die rennen dann weiter. Aber meistens werfe ich dann den Hund ein Spielzeug hin, dass er dann abbricht, ja, oder Leckerlis runter, ja. Der Führer kann weiterrennen, aber der Hund bleibt da stehen. Ja.
Sehr cool.
Da sind dann viele, viele Leute so dann halt, das Prinzip des Trainings dann irgendwie nicht verstehen, ja.
Ja.
Wo ich dann wirklich sage, nee, schau mal, die Nummer 3 war jetzt falsch, du machst sie besser und belohnst den Hund dann nach der Nummer 3. Und wenn es nötig ist, das noch zweimal, dreimal zu machen, ja, und dann gehen wir weiter. Ja, und daran setze ich dann das wünsche ich mir dann auch, ja, dass die Leute da nicht den Parcours durchlaufen, sondern dass die Hunde dann auch da belohnt werden, ja, viel, viel, viel belohnt, weil wegen des Belohnungs, das so wird dann gelernt, ja, sonst wird's schwer. Und wenn er dann die dritte nicht belohnt bekommt, weiß er nicht, wenn er sie richtig gemacht hat oder nicht. Ja? Und meistens ist dann so, dass die dann noch 2 Hürden weitermachen und da ein Missglück passiert und dann können sie wieder den Hund nicht belohnen. Ja? Und deswegen ist dann bei mir immer lieber so, aha, kurz und dann am Ende kannst du versuchen, alles zusammenzulaufen. Ja? Dann gebe ich auch die Chance, halt die Sequenz zusammenzulaufen, die beste Lösung auszuprobieren, die denen gefallen hat, halt dann auch selber entscheiden, aha, okay, wir reden dann auch viel im Parcours. Ich bin jetzt kein Redner vorm Beginn, ja, da sage ich nur Hallo, ich bin der Roland und
Lauf mal.
ja, wärmt mal die Hunde schön auf, ja. Macht euch die Running Order, wer ist Erster, wer ist Zweiter, wer ist Dritter, dass wir da nicht viel Zeit vergeuden mit Warten, dass ihr wisst, wer der Nächste ist, dass er den Hund holt, den Hund schön abwärmt, ja, und dann gehen wir besichtigen, ja, dann nehmen wir uns halt die 10, 15 Minuten für die Besichtigung, gehen wir alle Linien durch, alle Lösungen durch. Und dann entscheiden sie sich halt erstmal nach ihrer Varianten und dann gehen wir halt alle Varianten durch, die halt möglich sind und die auch unmöglich sind. Irgendwie. Ja,
Und für manche doch wieder möglich.
ja, natürlich. Ja, da staunen ein paar Leute dann auch wirklich so, das hätte ich jetzt so nie gesehen, ja. Oder so nie gesehen. Oder oh, das wäre auch möglich. Ja, und da kommen auch Leute mit solchen Ideen, die auch ich nicht für möglich hielt. Aber dann sage ich, okay, aber das will ich jetzt aber auch sehen, ja. Ja, gibt's auch, ja. Wie ich schon vorher gesagt habe, ich lerne auch viel daraus, ja. Nicht nur, dass ich andere halt Tipps gebe, ich lerne auch viel von denen, ja. Es ist jetzt nicht nur geben, es ist auch nehmen. Irgendwie. Ja.
Was eine schöne Einstellung ist.
Ja. Ist nur so. Ich sage dann immer, ich bin immer offen. Wie ich schon vorher gesagt habe, ich bin nicht allwissend. Ich gehe gerne zu Trainings von anderen Leuten. Ich gehe gerne zu Seminars von anderen Leuten. Ich nehme mir gerne Tipps an. Es ist jetzt so, du kannst ja, rausfiltern, was jetzt für dich und für den Hund passt, ja. Du brauchst ja nicht alles zu nehmen. Halt viele Leute, viele Tipps und ist vieles Gutes dabei. Und manchmal ist auch was nützlich, ja.
Ja,
Es
man lernt ja
ist,
doch nie aus.
nee. Man lernt nie aus, man hat nie eine Schablone für Hunde lernen, weil
Ja.
alle, ja, alle Hunde sind anders. Auch die Hunde wachsen. Da hast du jetzt alles hundertprozentig. Nach einem Jahr geht da was schief und das, was vorher hundertprozentig ist, war, ist nicht mehr hundertprozentig. Musst du wieder nacharbeiten und solche Sachen, ja. Viele Leute denken dann, okay, die Basics, die machen wir durch bis zum einen Jahr und dann Basics bye bye. Aber ich sage dann immer wieder, nee, Basics bei mir ist dann immer aufwärmen, ja. Den Hund aufwärmen, bevor wir was machen, sind Basics, ja. Links, rechts, außen, innen und halt diese Sachen, dass wir den Hund aufwärmen, und dann auch immer wieder einen Schritt zurück. Das heißt dann nicht nur alles auf 60, auch mal auf 30 die Hürde legen, auf 40, auf 50, auf 60, mal ohne Hürde, mal ohne Stange, ja. Und dann auch halt die Slaloms, wo einmal der Slalom zu ist, wo sie Gasse trainieren, sagen sie, ja, der ist ja so langsam, ja, mach mal die Gasse auf. Wie Gasse auf? Wir haben ja schon zu, ja, mach mal nochmal auf und lauf mal nochmal durch, ja, halt von Anfang an. Und da sind die Leute dann, hä, ein Schritt zurück, ja, tut mir leid, ein Schritt, zwei Schritte zurück, wenn es sein muss, oder drei. Ist dann immer so. Ich sage dann immer, ich baue dann halt immer den Slalom jede Saison neu auf. Für ein, zwei Wochen bekommen meine Hunde dann halt nur einen Korridor, eine Gasse, nur durchzurennen. Nur durchzurennen, nur durch, einmal Spaß zu haben, durchzurennen, wirklich 2 Wochen nur durchzurennen und dann wird langsam wieder zugemacht und fertig. Nur so ein bisschen fürs Aufbauen dann wieder oder für, wie nennt man das, für die Selbstsicherheit der Hunde
Ja.
dann, ja, irgendwie, ja. Und ja, in dem Sinne dann halt, dass wir dann halt viele, viele Sachen probieren, viele Sachen diskutieren, halt auch, dass ich auch alles erläutere, was, wenn ich das mache, was bedeutet das für den Hund? Was sieht der Hund dann in meiner Körpersprache? Und dann irgendwie versuchen wir dann halt zu verstehen, was signalisieren wir den Hunden jetzt mit unserer Bewegung und dass der das dass wir irgendwie versuchen, den Hund zu verstehen, ja? Wie versteht der Hund dann uns? Nicht nur, dass wir dann halt von ihm dann irgendwas verlangen, wo unsere Körpersprache dann ganz was Drittes zeigt, ja? Und dann sind wir nur so, hö. Warum hat er jetzt das nicht verstanden? Ja. Irgendwie in dem Sinne laufen dann die Trainings, dann die Seminare, dann, okay, ins Seminar gehe ich dann halt mehr tiefer, wie in den Trainings, weil die Trainings sind dann halt mehr halt wirklich Kondition auf Hürden aufbauen, ja, dass da mehr trainiert wird, mehr gelaufen wird, nicht so viel Basics gemacht wird, ja. Wird viel auch gesagt, was ist halt zu Hause trainieren zu haben, aber dann halt wirklich, dass da in den Trainings dann wirklich verschiedene Parcours dann durchgelaufen werden, dass die Hunde sich dann auch für verschiedene auf verschiedene Parcours einstellen können, ja.
Schöne Ansichten, gefällt mir. Du machst dir wirklich Gedanken und so einen richtigen Kopf über ganz viele Sachen. Du hast jetzt auch einige Sachen gesagt, wo ich jetzt so davor noch nicht so gehört habe. Schön.
Ja, ist so. Ist jetzt halt. Mir ist dann immer wichtig, wie ich schon vorher gesagt habe, dass die Leute daraus glücklich kommen, ja. Nicht, dass ich da meine Stunden abarbeite und nach Hause gehe. Irgendwie. Was mir dann viel auch bedeutet, ist halt diese Zeit vorher, nachher. auf den Seminars, wo wir dann auch mehr offen reden können, ja. Halt Probleme, weil in der Zeit auf dem Parcours kannst du ja nicht über alles dann schwatzen, ja. Und dann später, wo du dann halt die Leute kennenlernst, kommt auch da eine andere Atmosphäre raus auf und du kennst dann die Leute und halt auch ihren Alltag, ja. Auf dem Parcours kannst du jetzt nicht wissen, okay, der hat diese Probleme oder diese Probleme, aber dann nachher nein, wenn du die Leute nachher Abendessen oder halt in der Pause dann auch kennenlernst, mehr private Sachen mit ihnen besprichst, siehst du auch den Hintergrund und kennst sie kennen und lernst sie kennen und schaust und siehst, wie sie dann leben, ja, und dann kannst du ihr auch dann später oder das nächste Mal, wenn du sie halt im Training hast, auch darauf einstellen, weil ein paar Leute sind dann halt da, die halt wirklich top sein wollen, wirklich das Beste aus dem Hund rausholen wollen, wirklich gut sein wollen. Und die viele kommen dann aber auch halt dahin, um mit dem Hund Spaß zu haben, ja. Und bei mir ist es dann halt aber so, ich fördere dann alle gleich. Auch der da nicht laufen will, muss halt laufen, ja. Der halt nur dahin gekommen ist, um zu Spaß zu haben, wird dann auch, okay, Spaß, ja. Der Hund Spaß haben, wir Spaß haben, aber auch was arbeiten, ja. Jetzt nicht nur halt Spaß haben, ja. Ich sage dann immer, wenn da nach dem Training nicht was wehtut, dann haben wir was falsch gemacht, ja. Entweder muss
Effektive Spaß haben, kannst du
ja,
das ja benennen.
entweder muss die Lachmuskeln wehtun oder was anderes. Ja.
Sehr cool. Aber beim Blick auf die Uhr sehe ich gerade, dass wir schon ganz schön Zeit verronnen haben.
Okay.
Wir haben trotzdem noch mal am Ende immer kurze Fragen, kurze Antworten. Gar
Okay.
nicht lange überlegen, einfach drauf losschießen.
Mach mal.
Agility ist für mich.
Für mich ist Agility ein Ausgleich für meinen Job. Also Spaß und Erholung. Oi,
Lieblingsgerät im Agility.
oi. Das wäre der Slalom, glaube ich. Ja, der Slalom mit der Gasse aufbauen, das ist für mich das Spaßigste, glaube ich, ja. Weil alles andere, die Zonen will ich nicht gerade trainieren.
Sehr ehrlich. Meine Hunde sind für mich
Ja, Familie. Familie.
der wichtigste Satz, den ich je im Training gehört habe.
Ja, das, was ich auch jetzt immer weitergebe, alles, was der Hund falsch macht, ist wegen uns.
Sehr wahr. Agility in Slowenien wird sich in den nächsten 5 Jahren.
Das ist jetzt aber schwer, weil jetzt nach Corona haben wir jetzt große Probleme. Und was in die nächsten 5 Jahre ist, ich hoffe nur, dass wir auf dem Niveau zurückkommen, wie er vor der Corona war. Weil jetzt ist wirklich schlecht. Was ist jetzt Agility? Weil bei uns haben wir jährlich jetzt 3 Turniere für nächstes Jahr angemeldet. Von
Wahnsinn, nur.
25 vor Corona. Also
Boah.
keine Ahnung, wo wir laufen werden auf Turnieren.
Korrekt.
Da werden wir Probleme haben, glaube ich.
Letzte Frage, was ich gerne jedem Agi-Sportler sagen würde.
Ja, das, was mein Motto ist, ja. Nie was, ja, nie was. immer Spaß haben mit dem Hund, immer daran glauben, Ziele setzen und daran arbeiten. Jetzt nicht, ich muss, halt, ich will. Und wenn die Zeit kommt, wird es auch geschehen.
Das ist doch ein schöner Abschlusssatz. Roland, vielen, vielen Dank für deine Zeit und dass du dich bereit erklärt hast, überhaupt in den Podcast zu kommen. Ich denke, man kann da ganz, ganz viel rausnehmen. Dankeschön.
Danke euch. Schönen
Tag. Hab noch einen schönen Abend.
Genau.
Ciao.
Ciao, ciao.